Vielleicht müssen wir da auch mal drüber nachdenken, ob wir dort gewisse Schrauben nochmal drehen, um auch dort zu schauen, dass die Leute einfacher in den Mitgliedschaften kommen, die halt nicht gleich Vollmitgliedschaften sind, sondern gewisse Schnupperstrukturen haben sozusagen. Ich glaube, dann kann man da noch eine Menge Potenzial heben.
Eine neue Folge, lange Rede, kurzes Spiel. Ich begrüße euch und sage euch direkt, dass meine Stimme ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Erkältung hat zugeschlagen, dafür Entschuldigung. Ihr hört in den kommenden Minuten ein Gespräch mit Lars Wallroth, 25 Jahre Journalist bei Axel Springer, unter anderem bei der Bild, Bild am Sonntag, Welt am Sonntag, hat ganz, ganz viele Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre kennengelernt, darüber sprechen wir natürlich auch, aber wir sprechen vor allem zum Thema Golf, denn Lars lässt sich gerade zum PGL-Golflehrer ausbilden und sagt uns, was daran alles so komplex ist oder vielleicht auch nicht, denn er sagt, es ist gar nicht so komplex, wie der ein oder andere vielleicht denkt. Und damit gehen wir rein in das Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Rein in einen neuen Podcast, ich freue mich drauf und begrüße Lars Wallroth. Hi.
Hallo, grüß dich.
Na, wie geht's dir?
Mir geht es gut. Ich sitze auf Madeira, habe einen lange erwarteten Urlaub gerade angetreten. Mir geht es hier sehr gut. Danke.
Ja, das glaube ich. Du hast eben ein bisschen was gezeigt. Das sieht ganz gut aus. Wetter natürlich viel, viel besser als hier bei uns in Deutschland. Lars, wir wollen ein bisschen über einen spannenden und vielleicht auch ungewöhnlichen Werdegang sprechen im Kontext Golf. Denn du bist gerade in einer Übergangsphase. Du hast sehr lange als Journalist gearbeitet bei Axel Springer Medien, wollen wir gleich auch ein bisschen drauf eingehen, und hast dich jetzt dazu entschlossen, dich als PGA-Golflehrer ausbilden zu lassen. Lass mich doch direkt mal fragen, wie kam es denn dazu?
Ja, das ist natürlich eine Entscheidung, die mehrere Ebenen hat. Also ich würde sagen, so ein bisschen zog es mich und so ein bisschen drängte es mich. Vielleicht fange ich von der Medienseite aus an. Also ich bin seit 25 Jahren Sportjournalist oder war, muss man sagen. Ich bin Ende 2025 dann tatsächlich ausgestiegen und war zuletzt Sportchef der Bild am Sonntag und Welt am Sonntag. Das zeigt schon so ein bisschen, dass ich eher dem Printjournalismus verhaftet bin, beziehungsweise einem Journalismus, den ich möchte ihn nicht Qualitätsjournalismus nennen, aber der so ein bisschen entspannter ist. Also ein langes Interview, eine große Reportage, ein gut recherchiertes Stück, was Investigatives und so weiter. Und die Medienwelt wandelt sich ja so ein bisschen, geht immer mehr hin zu Online, und Online ist halt schnell. Und Online erfordert eine Menge Action und eine viel höhere Drehzahl im Ganzen. Und das ist nicht das, was ich mir wirklich so unter dem vorstelle, was ich gerne machen wollte. Dann ging es irgendwann auch stramm auf die 50 zu und ich habe halt überlegt, was mache ich? Die Printauflagen sinken eh. Und unser Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner hat auch mal gesagt, der Axel Springer Verlag soll der erste Digital-Only-Verlag werden, also tatsächlich auch ohne gedruckte Zeitung. Und ich habe die gedruckte Zeitung halt immer noch so ein bisschen gesehen als so einen letzten Anker für den Journalismus, den ich gut finde. Und habe dann überlegt, möchte ich das wirklich irgendwie bis zu meiner Rente machen mit allen Umwälzungen, die da noch kommen werden. KI halt ist gerade erst so richtig angelaufen, auch im Journalismus. Das wird auch massive Veränderungen mit sich bringen. Ja, und zum anderen war dann natürlich irgendwie meine ganz große Liebe der Golfsport, den ich auch seit 25 Jahren betreibe. Tatsächlich habe ich meine Platzreife genau dann gemacht, als ich irgendwie in den Journalismus gegangen bin. Und habe mir dann überlegt, was könnte ich denn so machen? Habe mir ein leeres Blatt Papier genommen, wie es ein Journalist oft tut, und mir ein paar Sachen aufgeschrieben, so halt Sachen, die ich gerne mag, und habe dann weggestrichen, was eigentlich unrealistisch ist, weil es irgendwie zu nichts führen würde, zumindest zu nichts, was irgendwie mich und meine Familie ernähren würde. Und da stand dann nachher tatsächlich sowas wie Lehrer, Dozent, Golf drauf, und ich habe überlegt, wie könnte man das vielleicht verbinden, und bin nach einfacher Internetrecherche auf die PGA of Germany Seite gekommen. Da gab es einen Pre-Course, der dauert ein halbes Jahr. Das sind einige Seminare und danach macht man eine Prüfung, ist auch dann C-Trainer. Das ist ja eure DGV-Auszeichnung. Und den habe ich einfach mal gemacht, so ein bisschen tatsächlich als so eine Art Schnupperkurs. Und das hat mir großartig gefallen. Also du kommst dann in eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, ich sag mal im besten Sinne von Golf-Nerds, die ja, mit denen man den ganzen Tag fachsimpeln kann, wo man so unendlich viel tiefer in diesen großartigen Sport einsteigt, als dass man das als, ich sag jetzt mal, normal interessierter Amateur tun könnte. Und als ich den dann abgeschlossen hatte und man macht dann anschließend gleich so einen Eingangstest für die normale Modulausbildung, nennt sich das. Das ist dann eine dreijährige Ausbildung. Habe ich überlegt, ja, das könnte man dann eigentlich gleich dranhängen. Habe es jetzt 2 Jahre berufsbegleitend gemacht und gehe jetzt so ein bisschen Freestyle ins letzte, ins dritte Jahr. Jetzt im Oktober sind Prüfungen. Und dann soll das tatsächlich ab sofort sozusagen mein neuer Job sein. Also ich bin jetzt kein Sportjournalist mehr, sondern Golflehrer.
Ja, total spannend. Wir durften uns auch einmal, als du noch bei Axel Springer warst, haben wir uns in Berlin einmal getroffen. Und auch ein bisschen was wurde mir gezeigt, wo du gerade sagtest, KI und es wird immer alles schneller. Der Newsroom da bei euch, der ist in der Tat sehenswert. Das kann man nur jedem mal raten, da, wenn man die Möglichkeit hat, sich das mal anzuschauen. Ob es für einen selber dann noch, wie du sagst, das Richtige ist, steht ja dann auf dem anderen Blatt Papier. Du sagst Golf seit 25 Jahren. Was war denn damals der ausschlaggebende Punkt, dass du dir diese Sportart quasi einverleibt hast und nicht mehr loskommst?
Ich habe 2 Freunde. Der eine, Jesper, hatte von einem Onkel einen Golfschlägersatz geschenkt bekommen und kam irgendwie damit an. Und wir sind damit auf den Sportplatz gegangen, haben ein paar Bälle gekloppt. Und ich fand das irgendwie geil. Also war eine ganz neue sportliche Erfahrung. Der zweite Kumpel Bjarne war von seinen Eltern schon zum Golf erzogen worden sozusagen. Die beiden Eltern, also die Eltern waren Golfer. Der hat mich dann tatsächlich mal mitgenommen und mich so ein bisschen irgendwie in diese Welt eingeführt. Und ich habe damals in Kiel Sportwissenschaften studiert. In meinem letzten Semester, als quasi alle Seminare schon sozusagen in Sack und Tüten waren, gab es ein Seminarangebot Golf und da konnte man seine Platzreife machen. Und die habe ich damals gemacht im Golfclub Uhlenhorst in Kiel. Hatte dann quasi also meine Platzreife frisch in der Tasche und bin dann direkt sozusagen nach Berlin gewechselt, damals zur BZ, der West-Berliner Boulevardzeitung, wo ich meinen ersten Job dann hatte und habe da dann auch gleich das Glück gehabt, auf golfspielende Kollegen zu treffen, sodass wir da irgendwie gleich Gast gegeben haben, haben auch gleich irgendwie ein Golfturnier organisiert, die BZ Open, war ziemlich legendär, nicht unter professionellen Maßstäben, aber unter Spaßmaßstäben. Und so bin ich zum Golf gekommen und habe einfach auch schnell gemerkt, wie viel mir dieser Sport gibt und welche Tiefe dieser Sport hat, weil der halt für mich so viel weiter über den Tellerrand geht, als nur irgendwie ja einen Ball voranzutreiben, sondern ich finde, man lernt über den Golfsport ganz viel auch über sich selber und kann da ganz viel rausziehen. Und das hat mich immer fasziniert. Ich habe es dann tatsächlich 25 Jahre lang als, ich sag mal, ambitionierter Wochenend-Hacker gemacht, hatte immer Interesse auch an Training und hat mir auch oft YouTube-Videos angeguckt und Bücher gekauft und auch Trainerstunden genommen. Aber es war halt auf einem Amateurniveau. Jetzt zu sehen, wie viel mehr da noch drinne steckt an Physik, an Ballfluggesetzen, an Bewegungsmustern, aber auch an diesen klassischen Sachen des Lernens, Didaktik, Methodik. Wie bringe ich eigentlich jemandem einen so unendlich komplexen Ablauf wie einen Golfschwung bei? Ja, das ist unheimlich faszinierend.
Lass uns mal eintauchen in diese Ausbildung. Was ist denn aus deiner Sicht es ist ja sehr komplex, glaube ich. Also es ist nicht so einfach, sich da als ausgebildeter Golflehrer dann nennen zu dürfen. Was macht das aus deiner Sicht so komplex?
Ich weiß gar nicht, ob das so komplex ist. Also es ist ja eine sogenannte Modulausbildung. Also ich hatte von diesem Pre-Course gesprochen, ein halbes Jahr. Dann machst du einen Eingangstest und wenn du den bestanden hast, und das kriegt man hin, dann kann man sich zur Modulausbildung anmelden. Das sind 3 Jahre, die kann man wahlweise als klassischer Azubi machen. Also du bist in einem Golfclub und reist dann zu den Seminaren. Du kannst es über ein System machen, wo du eine gewisse Zahl an Praktikumstage einreichen musst und dann diese Seminare machen musst. Oder du kannst es berufsbegleitend machen, so wie ich es die ersten 2 Jahre gemacht habe oder auch jetzt weitermachen werde. Da musst du zusätzlich sogenannte Tutorenseminare besuchen. Also das sind 2 bis 3 im Jahr. plus 3 bis 4 Seminare, die du belegen musst. Nach einem Jahr machst du die PJ Assistant Prüfung. Das ist also so eine Art Zwischenprüfung, ist aber auch schon quasi ein Berufsabschluss, der endet mit einer großen Prüfung, die durchaus der Abschlussprüfung auch schon sehr ähnlich ist. Also du musst eine Einzellehrprobe geben, du musst eine schriftliche Prüfung schreiben, du musst eine mündliche Prüfung machen und du musst eine Demonstrationsprüfung machen, also einen Schlagtest. Mhm. Wenn du das geschafft hast, bist du PGA Assistant, kannst deinen Amateurstatus abgeben, dich dann also anschließend Pro nennen und in die PGA eintreten. Und die folgenden 2 Jahre enden dann mit der Fully Qualified Prüfung, also Fully Qualified PGA Professional. Nennt sich das Ganze dann, wenn du wirklich fertig bist. Auf die gehen wir jetzt zu. Die ist nochmal deutlich anspruchsvoller. Ich sag mal, als Beispiel ist, bei den Demonstrationsprüfungen musst du dann vorgegebene Kurven schlagen. Dann sagt der Prüfer, schlagen Sie mal Ihren Driver links starten mit einer Rechtskurve oder so. Dazu musst du eine Gruppenlehrprobe machen mit 4 Schülern, die du erst testen und dann trainieren musst. Also das ist schon alles sehr, sehr umfangreich. Auch die Tiefe, also du hast ganz klassische sportwissenschaftliche Felder, Trainingslehre und so weiter. Du hast aber auch gerade im ersten Jahr sowas wie Materialkunde oder Golfgeschichte. Mhm. Jetzt im zweiten, dritten Jahr kommen Sachen wie Recht, Personal, Marketing, Wettspielorganisation dazu. Also letztendlich bildet die PGA durch diese Ausbildung nicht einen Golflehrer aus, sondern tatsächlich ein Golf-Professional, der sich in allen Bereichen auskennt. Also den du nach Regeln fragen kannst, den du fragen kannst, was gerade im internationalen und nationalen Golfgeschehen vonstatten geht, der sich zumindest in den groben Strukturen des deutschen Golfsports auskennen soll. Also wie funktioniert die deutsche Golfliga und so weiter. Ja, das macht Riesenspaß, ist aber auch aufwendig und tatsächlich auch so anspruchsvoll, dass da nicht alle automatisch durchkommen. Also es ist jetzt keine Geschichte, wo man mal so eben durchgewunken wird, sondern das hat es schon in sich. Vielleicht ergänzend, um diese Ausbildung anzufangen, braucht man ein Handicap von 12,4, glaube ich, und muss in dieser Ausbildung dann auch noch einen sogenannten Playing Ability Test bestehen. Das sind so klassische 18-Loch-Turnierrunden, die man mit einer gewissen Schlagvorgabe absolvieren muss. Und dann kann man irgendwann zur großen Abschlussprüfung in Bad Griesbach bei Passau antreten. Da ist dann immer ordentlich was los.
Sehr gut, im Oktober sagst du, steht's an. Das heißt, ihr habt dann auch regelmäßig Praxis-Themen, hattest du eben ja schon gesagt. Ich weiß, das hast du auch mal erzählt. Markus Lawatsch bei mir aus dem Team, der das Marketing macht bei uns beim DGV, der hält dann auch durchaus mal irgendwie einen Vortrag. Was sind das sonst noch für so Personen, die da sind, wenn ihr euch trefft?
Also es gibt zum Beispiel einen Anwalt, der für die PGA arbeitet, der uns jetzt im Januar in Bad Blankenburg in Thüringen, Landessportschule Thüringen, ein herrlicher Ort, zum Beispiel ein großes Rechtsseminar gegeben hat. Wir haben andere Dozenten, die uns in so klassische wirtschaftliche Themen eingeführt haben. Also wie kann sich eigentlich ein Golf-Professional organisieren? Muss der eine GmbH gründen? Ist das eine UG oder wie auch immer? Wie funktionieren so Geschichten wie Steuerrecht? Was muss man abführen? Muss man sich gesetzlich versichern? Muss man in die Rentenversicherung weiter einzahlen? Bis hin zu wirklich einem sehr, sehr schönen Vortrag seines wunderbaren Kollegen Lawatsch, Markus Lawatsch, der uns ja in die spannende Welt des Marketings eingeführt hat. Also wie kann sich eigentlich ein Golflehrer, aber auch ein Golfclub aufstellen, um diese Hürde zum Beispiel zu senken von Leuten, die eigentlich Interesse am Golfspiel haben, sich aber nicht trauen, irgendwie auf so einen Club zuzugehen und zu sagen, wie kann ich denn hier eigentlich mal anfangen mit diesem Sport? Mhm. Also da gab es ganz interessante Zahlen. Laut Marktforschung haben 30 Millionen Deutsche durchaus Interesse, irgendwie sich mal mit dem Thema Golf zu beschäftigen. Ein Bruchteil davon landet letztendlich in Golfclubs als spielende Mitglieder. Und da gibt es natürlich ja weite Felder, die abzuernten sind. Und der Markus macht das ganz toll. Der hat da wirklich spannende Feldforschung und Zahlen uns präsentiert. Und ja, die motivieren einen, da Gas zu geben und mehr Leute einfach zu diesem Golfsport zu bringen und ihnen damit ein großartiges wenn auch herausforderndes Hobby zu geben.
Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Einmal die Frage, wenn wir davon ausgehen, wir sind ja positiv, wenn wir jetzt mit dem Blick nach vorne mal, wie gesagt, Oktober steht's an, wenn wir sagen, positiv gedacht, du kriegst das hin. Weißt du denn schon, also hast du auch da schon das weiße Blatt Papier liegen gehabt, was es dann werden soll, wenn du die Prüfung bestehst und dich dann PGA Pro nennen darfst?
Ja, grob. Also okay. es ist schon so ein bisschen Navigieren auf Sicht, muss man sagen. Wobei ich den Vorteil habe, dass ich, dadurch, dass ich aus dem Verlag ja mit einer gewissen Perspektive ausgeschieden bin, da auch schon länger drüber nachdenken konnte und vielleicht hier und da auch schon mal einen Euro zur Seite gelegt habe für Zeiten, wo man vielleicht nicht 10 Stunden am Tag gebucht wird. Mhm. Aber ich habe einen sehr guten Draht zum Golfclub Pankow in meiner Heimatstadt Berlin. Da werde ich dieses Jahr mal so langsam anfangen, so ein bisschen reinzuschnuppern, mal anfangen, Schnupperkurse zu geben. Kinder- und Jugendtraining wollen wir da mal ein bisschen intensivieren und natürlich auch Einzelstunden geben, was natürlich auch dringend vonnöten ist, weil ja unter anderem diese Lehrproben in der Prüfung auch drankommen. Also Einzellehrprobe, da hast du eine Dreiviertelstunde einen Schüler und dann diese Gruppenlehrprobe, da hast du 1,5 Stunden 4 Schüler. Das muss natürlich auch alles gelernt werden und natürlich muss man auch reichlich Erfahrung sammeln, denn Erfahrung ist für einen Golflehrer letztendlich das A und O. Du kannst alle Ballfluggesetze der Welt theoretisch runterbeten können, aber wenn du auf der Range nichts siehst und nicht weißt, wie du dem Schüler helfen kannst, dann wird es weder dir noch ihm was nützen.
Wie blickst du denn eigentlich auf den Golfsport aktuell? Also da sind jetzt schon viele Sachen angesprochen worden. Eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen, die potenziellen Interesse an dieser Sportart haben. Aber so wie du sagst, ein Bruchteil kriegen wir aktuell hin, da irgendwie für den Sport zu begeistern oder zumindest vielleicht auch langfristig zu binden. Schwierige Frage, ich weiß, aber woran liegt das aus deiner Sicht, dass das noch nicht da hingekommen ist, dass es noch mehr Leute machen?
Das ist tatsächlich eine komplexe Frage. Wir diskutieren das auch oft in den Seminaren, insbesondere auch mit unserem Ausbildungsleiter Martin Hasenbein, der ja das Thema oft anschneidet, weil es ihm tatsächlich auch unter den Nägeln brennt. Also ich glaube, wir haben es immer noch nicht geschafft, die Schwelle so niedrig zu machen, dass viele Leute da einfach drüber kommen. Also so dieses Ansehen des Golfsports, elitär zu sein und so ein bisschen schnöselig, das werden wir wahrscheinlich auf viele Jahre nicht so ganz ablegen können, obwohl es tatsächlich ja nur zu einem sehr kleinen Teil berechtigt ist. Mhm. Da müssen wir, glaube ich, Hemmschwellen senken. Wir müssen sehen, dass wir Kinder und Jugendliche dazu bringen, tatsächlich auch Golf zu spielen, was eine wunderbare Sportart ist, die auch Kinder schon im jungen Alter anfangen können. Das heißt nicht, dass die dann 3 Stunden auf der Driving Range stehen und Bälle hauen, sondern gutes Kinder- und Jugendtraining setzt halt, ist halt ein klassisches Voraussetzungstraining mit allen möglichen koordinativen und konditionellen Geschichten. Die müssen springen, die müssen laufen, die müssen sich austoben können auf diesem Golfplatz, ohne da in irgendwelche Kanäle gepresst zu werden. Auch das ist sicherlich etwas irgendwie, wo Golfclubs auch noch lernen und sich öffnen können. Oft wird da ja ein bisschen die Nase gerümpft, wenn da mal irgendwie so eine Kinderschar vielleicht ein bisschen Lärm macht und die Damen und Herren in Ruhe abschlagen wollen oder ihr nach der Runde Bierchen schlürfen. Aber es ist halt unabdingbar, dass wir diesen Sport auch gerade für die junge Generation noch attraktiver machen. Dazu trägt sicherlich auch bei, dass wir überlegen müssen, wie können wir eigentlich Golfplätze so machen, dass sie auch von Anfängern leicht gespielt werden können. Weil so ein 18-Loch-Platz, du weißt das, kann ja auch erstmal sehr einschüchternd sein. Ne? Da stehen dann irgendwie ein paar Cracks rum und hauen vorher den Driver. Und da gibt's da irgendwie 2 Abschläge, die verdammt weit weg sind von so einer Fahne, die irgendwo da hinten weht. Es gibt ja Ansätze zum Beispiel über ein T-Box-System, die Plätze auch zu verkürzen. Dass du einfach auch T-Boxen hast, die für Anfänger deutlich weiter vorgelagert sind und so ein Par 4 dann halt nicht 380 Meter hat, sondern vielleicht 280 Meter. Mhm. Das sind also eine Ansätze, die man verfolgen muss oder die auch schon verfolgt werden. Und ich glaube, dann ist das etwas irgendwie, was zu einem nachhaltigen Erfolg führen kann, weil dass der Golfsport etwas Wunderbares ist, was von jungem Alter bis ins ganz hohe Alter gespielt werden kann, was auch in der freien Natur ist, was anders als andere Sportarten auch immer auf anderen Plätzen stattfinden kann. Also egal, wohin du fährst, wohin du reist, du wirst ja nie den gleichen Platz vorfinden, sondern es ist immer eine neue Herausforderung, vor die du gestellt wirst. Und das macht es ja so faszinierend.
Ja.
Du kannst im hohen Norden Golf spielen und am Äquator. Du kannst im Gebirge spielen und an der Küste. Und das ist einfach etwas, was wir vermitteln müssen. Und ich glaube, jeder ist gut beraten, der im Golfsport irgendwo das Sagen hat, zu schauen, wo können wir Hürden senken, wie können wir noch mehr Leute in Schnupperkurse bringen, in Platzreifekurse bringen. Vielleicht müssen wir da auch mal drüber nachdenken, ob wir dort gewisse Schrauben nochmal drehen, um auch dort zu schauen, dass die Leute einfacher in den Mitgliedschaften kommen, die halt nicht gleich Vollmitgliedschaften sind, sondern gewisse Schnupperstrukturen haben sozusagen. Ich glaube, dann kann man da noch eine Menge Potenzial heben.
Wie blickst du auf diese Themen, die viel auch aus Amerika kommen, Topgolf? Ich habe jetzt gerade gestern irgendwie in der Bahn gesehen, dass hier jetzt, ich lebe ja mit der Familie in Hamburg, dass jetzt vor den Toren Hamburgs auch so ein Topgolf-Thema kommen soll. Ein Investor hat sich wohl dafür entschieden, das zu machen. Ist das aus deiner Sicht was, was grundsätzlich hilft, oder blickst du da eher mit Blick auf vielleicht ein Stück weit eher traditionell Golfclubs, die sich auch weiterentwickeln müssen, eher ein bisschen skeptisch drauf, weil die Leute können ja auch nur eins höchstwahrscheinlich machen, ne? Also es wird ja wenig geben, die sagen, oh, ich gehe mal in den Golfclub und gehe noch regelmäßig zu Topgolf. Oder wie siehst du es?
Also ich glaube, dass so Sachen wie Topgolf, ich habe das auch gerade gelesen, dass da in Halstenbek irgendwie Großes geplant wird. Mich würde es freuen. Ich glaube, dass so etwas tatsächlich als erster Kontakt zu Golf großartige Arbeit leisten kann. Also man stellt sich vor, dass eine Weihnachtsfeier, da können vielleicht 3 Leute Golf spielen und 10 nicht und kriegen zum ersten Mal einen Schläger in die Hand und merken, wie toll das ist, irgendwie, wenn man zum ersten Mal diesen verdammten Ball trifft und der durch die Luft segelt, ohne dass man irgendwie groß Kraft aufwenden muss. Das ist ja manchmal so dieser Aha-Effekt. Wenn es da vielleicht sogar Kooperationen geben könnte, dass man bei Anlagen wie Topgolf, aber auch, ich denke auch an Adventure, Minigolf und so weiter, wenn man dort Kontakte dann zu den heimischen Golfclubs herstellen könnte, wo die Leute gleich hingeführt werden, wo gleich gesagt wird, pass auf, wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr mehr Interesse habt an Golf, dann kommt doch mal bei uns vorbei. Wir haben immer samstags und sonntags irgendwie unseren Schnupperkurs von 10 bis 12 oder so. Das wäre natürlich wunderbar. Noch besser wäre es natürlich, wenn solche Sachen direkt an Golfclubs angebunden werden. Also in Berlin-Prenten zum Beispiel haben wir so eine Adventure-Minigolf-Anlage, die sehr gut laufen soll. Das ist natürlich etwas, wo Familien hinkommen, die dann gleich eine Golfplatznähe haben. Die sind dann auch ein Parkplatz, kann man gucken, oh, hier stehen ja nicht nur Porsches und Ferraris rum, sondern hier sind ja auch ganz normale Leute. Und das ist offensichtlich die Driving Range. Da kann man sich für 2 Euro ein paar Bälle holen. Und hier ist der Pro Shop, da kriegt man für ein paar Euro irgendwie einen Leihschläger. Und schon hat man auch da Hemmung abgebaut. Also ich glaube, wir dürfen da überhaupt keine Scheu haben vor neuen Konzepten. Im Gegenteil, man sollte die begrüßen, fördern und sehen, wo kann man da Schnittstellen schaffen, wo können wir Synergien erzeugen, um diesen Golf einfach so ein bisschen aus seinem Zwiebellook rauszubringen. Ne? Wir müssen diese Schalen so ein bisschen abmachen und den Leuten zeigen, irgendwie, da steckt eine wunderbare Sportart hinter, die mitnichten unendlich teuer ist und auch mitnichten erfordert, dass man da stiff upper lip auf der Golfterrasse sitzt und über Politik und Wirtschaft redet, sondern es ist etwas, was wie ein Sportverein sein müsste, wo die Leute ja auch gern hingehen.
Ja, auch das Thema Preis und Preissensibilität, das merke ich auch immer wieder, dass das bei vielen einfach noch falsch verortet ist. Also es ist gerade als Jugendlicher, Kiddies, Jugendliche haben, glaube ich, die besten Möglichkeiten, da einzusteigen. Und da muss man, glaube ich, auch in Ansprache an die Eltern einfach nochmal immer weiter dranbleiben, zu sagen, das ist nicht anders oder wenn, oder sogar vielleicht besser, als wenn ihr Kind Tennis, Hockey, Paddle oder was weiß ich nicht spielt. Jeder, der eigene Kinder hat, weiß es, glaube ich, dass das ja nicht so ist, dass Golf irgendwie absurd teuer ist, ne? So wie du auch gerade gesagt hast.
Überhaupt nicht. Und es gibt ja auch schon tolle Konzepte in deutschen Golfclubs, wo es wirklich ganz niedrigschwellige Angebote gibt, wo es kostenlose Leihschläger für Kinder gibt. Da gibt es ja irgendwie von US Kids Golf quasi maßgefertigte Sachen, die dann mit den Kindern sozusagen mitwachsen können. Wo es tolle Trainer gibt mit tollen Konzepten, die halt, wie ich schon gesagt habe, weit über irgendwie wir hauen Bälle auf der Range hinausgehen, sondern die Kindern eine wunderbare Zeit auf diesem Golfplatz geben mit allem drum und dran, was sie in den unterschiedlichen Altersstufen auch brauchen. Ne? Also kannst halt einen Sechsjährigen nicht eine Stunde einen Schläger in die Hand geben und sagen, hier hast du einmal Bälle, sondern der muss rennen, der muss springen. Und wir wissen ja, wie es ist heutzutage. Der Schulunterricht, der Sportunterricht wird weniger, die Stunden fallen aus, die Kids haben über die digitalen Sachen, Handy, PlayStation und so weiter, unendlich viel Ablenkungsmöglichkeiten, und die werden dann ja leider auch genutzt und führen dazu, dass der Bewegungsmangel zunimmt. Und da ist natürlich irgendwie ein Tag auf dem Golfplatz Gold wert, wenn die Kinder in der freien Luft sind und rumrennen können und auch Bälle schlagen können und an dieses Spiel herangeführt werden, aber halt kindgerecht und ja, mit allen pädagogischen Sachen, die dazugehören. Und da wird schon sehr gute Arbeit in Deutschland geleistet, aber wir sind dabei, es noch besser zu machen.
Genau, es geht immer ein bisschen mehr. Und dann lass uns auf jeden Fall noch das Thema Medialisierung und Medien im Kontext Golf sprechen, was mich natürlich auch sehr umtreibt und ich mir viele Gedanken mache mit meinen Leuten, was man auch verbandseitig da irgendwie machen kann, um da Schritte nach vorne zu machen. Du bist nun irgendwie Fachmann von der anderen Seite, haben wir eben schon besprochen. Was braucht es aus deiner Sicht und vielleicht auch gleich anknüpfend daran, man hat ja gesehen, was passieren kann, wenn ein Freddy Schott erfolgreich ist und Turniere gewinnt. Von daher, ja, die Frage, wie blickst du da drauf?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Golf in den deutschen Medien unterrepräsentiert ist. Das ist sicherlich zum Teil dem geschuldet, dass Golf tatsächlich noch ein Nischendasein führt, wenn wir es mit Volkssportarten wie Fußball, Handball vergleichen, mit Abstrichen, Volleyball, Basketball. Da hilft sicherlich einfach, den Golfsport populärer zu machen. Zum Zweiten ist es natürlich unendlich wertvoll, wenn man sowas wie so eine so ein Role Model, so eine Führungsfigur hat, wie es der Tennissport mit Boris und Steffi in den 90er Jahren geschenkt bekommen hat. Ich habe mich daran erinnert, wir hatten in der Bildredaktion früher so alte Titelseiten hängen, die mit Sportikonen waren. Also so eine klassische Bildseite 1, da war einmal Franz Beckenbauer, eine Skiläuferin, ich glaube, Rosi mit der Mal. Und es hing Bernhard Langer da.
Ah, okay.
Und zwar mit einer Seite aus seinem die nach seinem ersten Masters-Sieg war. Mhm. Seite 1 Bildzeitung damals. Und das muss man sich vorstellen. Damals kannte kaum jemand den Golfsport. Und auf einmal hattest du da irgendwie so einen blonden Jüngling, der das wichtigste Turnier der Welt gewonnen hatte. Das hat damals einen kleinen Boom ausgelöst. Und sowas wäre heutzutage natürlich auch Gold wert, wenn sowas mal geben würde. Also so diese charismatische Figur, wo die Kids sagen, wow, geil, ich möchte so zocken wie Tiger Woods damals. Oder dann kam Ricky Fowler mit seinen coolen orangen Klamotten oder Rory McIlroy oder so. Und da so eine deutsche Figur zu haben, die tatsächlich in der Weltspitze mitspielt, das wäre natürlich Gold wert. Und zum Dritten, glaube ich, müssen wir halt wirklich schauen, wie wir das, was wir haben in Deutschland, besser in die Medien kriegen. Also wir haben diese wunderbare deutsche Golfliga, Bundesliga mit dem spannenden Final Four, aber es taucht halt kaum auf. Vor allen Dingen nicht in den überregionalen Medien. Und da sollte man tatsächlich schauen, findet man vielleicht irgendwo eine Vermarktungsplattform oder eine Abspielplattform, wo ein gut produzierter Content der DGV stattfindet. Da sollten wir zusammen dran arbeiten und schauen, ja, wie man diese Sachen einfach noch besser in den Markt drückt. Weil je mehr Medienpräsenz, desto mehr Aufmerksamkeit. Und je mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Leute werden sich auch überlegen, oh, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Das sieht ja cool aus, was der Freddy Schott da gerade macht oder der Nikolai van Dellinghausen oder wer auch immer. Ja, Matti Schmidt, Stefan Jäger. Wir haben ja ein paar gute.
Genau, bei den Mädels haben wir auch wirklich, ne, mit Esther Henseleit und so. Ich merke das jetzt auch gerade wieder im Vorwege.
Absolut, Alexander Försteling.
Genau, Amundi German Masters, die ja anstehen im Mai und so, wo auch schon wieder, wo ich merke, wenn dann die Gespräche losgehen und so, dass da eigentlich doch so viel Potenzial drin ist. Das gilt es, glaube ich, einfach wirklich versuchen, nochmal stärker zu heben.
Genau, bei dem Amundi German Masters war ich halt auch regelmäßig. Mich ärgert dann immer so ein bisschen, wie wenig Publikum dann letztendlich doch da ist. Also da hast du halt irgendwie mal so ein paar Dutzend, die vielleicht mal mitlaufen. Aber es wäre halt schön, wenn da mal, ja, ich sag mal, so 2.000-3.000 Leute über die Anlage strömen würden oder so oder noch mehr. Aber das erfordert halt dann tatsächlich auch eine gewisse Vorarbeit und die Leute müssen wissen, dass es stattfindet. Die Leute müssen günstig reinkommen und dann dort entsprechend auch abgeholt werden. Ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, aber
Sonst wäre es auch
Dafür bist du
langweilig.
ja da, Konstantin.
Ja, genau, sonst wäre es langweilig.
Mach deinen Job, Junge.
Genau. So, und dann, wenn ich dich hier zu Gast habe, ich habe gesagt, du bist auf der anderen Seite, kennst Gott und die Welt, hast über gerade auch im Fußball Welt Europameisterschaften berichtet. Lass da noch mal ein bisschen drüber sprechen, was waren so zum einen Highlights wirklich in dieser Sportberichterstattung und was waren so Personen, Charaktere, mit denen du im Austausch warst, die du interviewen durftest, mit denen du Geschichten gemacht hast, die ja, die irgendwie bei dir hängen geblieben sind.
Also das Highlight ist wirklich sehr leicht zu benennen. Das war die Weltmeisterschaft 2014. Damals hatte ich das Vergnügen, in diesem Dschungeldorf, wo die deutsche Mannschaft ihr Campo Bahia hatte, mitzuwohnen. Wir hatten da so ein Haus gemietet. Das war tatsächlich ein Dorf mit einem lehmigen Dorfplatz, wo dann irgendwie vor die Dorfkneipe so ein Fernseher gestellt wurde und wir mit den Brasilianern dann Fußball geguckt haben zusammen. Du hast morgens beim Joggen am Strand mal Jogi Löw getroffen, der da irgendwie auch seine Übungen machte. Und bist dann halt immer irgendwie zu den Spielen dann ausgereist, inklusive das 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien, wo ich wirklich, ja, vielleicht zum ersten und einzigen Mal auf der Tribüne gesessen habe und gedacht, ich spinne. Als da ein Tor nach dem nächsten fiel und um mich herum die Brasilianer in Tränen ausbrachen, wie geht das? Kann ja nicht sein, dass wir gerade hier im Halbfinale gegen Brasilien spielen, dann hauen die 7:1 weg. Das Finale gegen Argentinien war dann natürlich unfassbar spannend, auch mit einem schönen Ende. Also ganz klar das Highlight, die WM 2014. Ja, Personen. Ich habe tatsächlich ja viele Sportler, viele Fußballer getroffen. Letztendlich haben mich auch wirklich viele fasziniert, weil alle, die in diesen Bereich kommen, also in den absoluten Spitzenbereich, sei es auf spielerischer Seite oder auch auf Funktionärsseite, sind halt auch oft besondere Menschen. Also ich war bei Uli Hoeneß im Büro zum Beispiel und habe mit ihm lange über sein Leben und seine Philosophie gesprochen und so. Das war sehr beeindruckend, aber ich habe auch
Passionierter
mit
Golfspieler, oder? Wenn ich mich nicht
Haut ganz guten Ball, nicht so gut wie Thomas Müller. Mit
täusche.
dem war es zum Beispiel auch immer wahnsinnig lustig. Das ist halt wirklich einer, der genauso ist, wie er irgendwie rüberkommt, der immer einen coolen Spruch hat, ohne dass ihm dabei irgendwie die Tiefe abgeht. Also Trainerpersönlichkeiten fand ich auch immer wirklich interessant. Ich habe viel mit Felix Magath gemacht, ja, das Vergnügen, dass ich 2008 zur Weltwelt am Sonntag gekommen war, erstmal den VfL Wolfsburg zu machen. Er ist damals ja mit Felix Magath deutscher Meister geworden. Das war wahnsinnig cool. Und Magath ist ein ganz fantastischer Mensch mit all seinen schrulligen Eigenheiten und so. Huub Stevens und Hans Meyer habe ich als Hertha-Trainer gehabt. Die waren auch irre, lustige Menschen. Jogi Löw habe ich als Nationalmannschaftsreporter lange begleitet. Auch jemand, der ja wieder ganz anders ist, viel, viel feiner, viel geistiger als, ich sage jetzt mal, vielleicht so ein Felix Magath, der auch gerne mal rauspoltert. Ja, war eine tolle Begegnung, die ich nicht missen möchte.
Glaube ich. Und lass mich fragen, mit wem hast du gar nicht gefunzt? Also vielleicht auch, wenn man so mal überlegt, Interviews, die man führt, die man dann redigiert, zurückbekommt oder so. Das ist ja
Ach
alleine,
ja, da rede ich.
da könnten wir jetzt wahrscheinlich einen Podcast an sich drüber machen,
Ja,
was da so alles passiert.
redigieren ist ja immer so eine Sache. Also vielleicht für die, die nicht so tief in der Materie sind, wenn man so ein Interview mit jemandem führt, dann tippt man es ja ab und schickt es dem Pressesprecher und der schickt es einem dann zurück. Und manchmal kommen Sachen zurück, wo man wirklich denkt, so, Alter, das hat ja mit dem Ursprungsprodukt nichts zu tun. Wir haben auch tatsächlich irgendwie hier und da dann mal gesagt, nee, dann drucken wir es halt nicht, weil entweder sprichst du mit den Leuten und die sagen dir was und stehen dazu oder sie lassen es halt. Da gab es ein paar, wo ich dann wirklich enttäuscht war. So, Lukas Podolski war einer, der wirklich immer sehr freigesprochen hat und dann manchmal so ein bisschen von der Presseabteilung so zurückgezogen wurde, wo dann irgendwie, nee, das sag mal besser nicht. Einmal ist mir ein Spieler weggelaufen, das war ein Interview auf Schalke. Jefferson Fafan war das, glaube ich. Der hatte vorher, ich kriege es nicht mehr so genau zusammen, aber es war irgendwie, ist zu spät aus dem Winterurlaub gekommen und wollte sich so ein bisschen wegbomben da. Und dann habe ich ihm zweimal und dreimal die Frage gestellt, warum er das dann gemacht hat. Und er wollte nicht drüber sprechen und ist dann halt irgendwann aufgestanden und weggelaufen. Das war dann nicht so erfolgreich, aber ohne diese Frage geht es dann halt auch nicht. Aber letztendlich darf ich behaupten, dass ich eigentlich mit allen irgendwo dann eine Ebene gefunden habe. Aber es sind halt auch alles Profis. Also, das wird ja wird ja selten einer zu so einem Interview dann irgendwie gezwungen und an einen Stuhl gefesselt und hat ja da überhaupt keinen Bock zu. Und selbst wenn er überhaupt keinen Bock hat, hat man so ein paar Kniffe, um ihn dann vielleicht so ein bisschen zu triezen. Insofern bin ich eigentlich fast nie aufgestanden und habe gesagt, boah, das war jetzt aber gar nichts. Und selbst wenn man mal so das Gefühl hatte, dann hat man nach der Abschrift manchmal gedacht, so schlecht war es dann doch nicht.
Super, Lars, ich danke dir. Ich drücke dir die Daumen für die nächsten Wochen und Monate, hinblickend auf den Oktober. Ja, und ganz viele Sachen, die du angesprochen hast, werden hier sicherlich auch thematisch in dem Podcast weiter vorkommen. Du hast dieses Projekt Platzvielfalt zwischen DGV, PGA angesprochen, wo es um die Längen geht, was du sagtest mit den T-Boxen und so. Also wir haben wirklich spannende Themen irgendwie gerade am Wickel, die es gilt einfach nochmal stärker zu thematisieren und natürlich auch zu kommunizieren.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich da die Zusammenarbeit zwischen PGA, also dem Verband der Golf Professionals, und dem Deutschen Golfverband, also der sich ja auch um das große Ganze kümmert, enorm wichtig ist. Also da muss man auch wirklich sehen, dass ihr da an einem Strang zieht. Das tut ihr ja auch schon. Die Ausbildung ist ja auch schon sehr vernetzt. Aber ich glaube, wenn wir, und das wollen wir alle, wenn wir den Golfsport in Deutschland weiterbringen wollen, dann braucht es alle Kräfte und kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander.
Ja, danach kann nichts mehr kommen. Schönes Schlusswort. Ich danke dir.
Hat mir großen Spaß gemacht, Konstantin. Danke.